Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier- und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge. In dieser Episode tauchen wir in die Welt des zyklusbasierten Trainings ein und erkunden, wie der Menstruationszyklus die Leistung und das Training von Athletinnen beeinflussen kann. Mit dem Bewusstsein für den Menstruationszyklus und die Hormongesundheit wird wesentlich die Grundlage für langfristige Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Beschwerdefreiheit geschaffen. In der Folge erfährst du, wie du dein Training an den weiblichen Zyklus anpassen kannst, um Verletzungen vorzubeugen und die Regeneration zu verbessern.
Zu Gast bei uns im Podcast ist Stefanie Platt. Steffi ist ehemalige Leistungssportlerin, Trainerin und aktive Läuferin. Sie ist zweimalige deutsche Meisterin im Mittelstreckenlauf und gewann Bronze bei der Europameisterschaft. Heute hilft sie Frauen dabei, ihren Menstruationszyklus als Chance für ihr Training zu nutzen und teilt ihre Einsichten und Tipps, wie du Menstruation und Training im Einklang bringen kannst und deine sportlichen Ziele erreichen kannst. Über Seminare klärt sie darüber auf, wie der Menstruationszyklus mit der sportlichen Leistungsfähigkeit zusammenhängt. Dazu gründete sie 2020 außerdem Fierce Run Force, die erste Laufgruppe für zyklusbasiertes Training, die inzwischen Athletinnen in vielen Städten unterstützt. Wirklich ein spannendes Thema, bei dem wir euch nun viel Spaß beim Zuhören wünschen.
Servus Steffi, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Ja, Steffi, du bist uns per Zoom zugeschaltet. Richtig cool, dass wir heute eine Special-Aufnahme mit dir haben. Wir starten in den Special-Folgen immer mit unserem Namensorakel. Verrat uns doch, was bedeutet der Name Steffi?
Also S steht für Sportlerin, T steht für talentiert, E steht für ehrgeizig, F steht für farbenfroh, das zweite F steht für Frauengesundheit und das I steht für introvertiert.
Spannend, da haben wir dich jetzt schon mal so ein bisschen kennengelernt. Frauengesundheit, gutes Stichwort, darüber geht es ja auch heute. Reden wir später noch intensiver drüber. Ja, farbenfroh passt auf jeden Fall auch sehr gut zu dir. Ich sehe gerade, du hast auf jeden Fall was Pinkes an, hast so einen lila Hintergrund. Ist es so die Farbe, bei der es bei dir in die Richtung geht?
Also ich liebe grundsätzlich den Regenbogen, aber ja, ich habe auch so ein bisschen meine favorisierten Farben wie Orange, Pink, Lila. Das geht immer auf jeden Fall.
Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Bild, was wir hier vor uns haben. Sieht sehr, sehr farbenfroh aus, passt super zu dir.
Eine Sache, die ich jetzt aber sofort anmerken muss, du hast gesagt, du bist introvertiert. Wie passt es zu dir, weil du ja auch sehr viel unterwegs bist und sehr viele Seminare gibst?
Tja, das passt schon irgendwo zusammen, weil das ja nicht gleich, also meine Persönlichkeit ist schon introvertiert, gerade wenn ich irgendwie einen Raum neu betrete, aber in meinem Thema oder in meiner Passion fühle ich mich halt total sicher. Das ist schon der Unterschied und das ist auch beim Sport eigentlich so. Klingt zwar erstmal so ein bisschen widersprüchlich, aber ja, passt dann doch irgendwo auch zusammen.
Man sagt ja auch, es gibt ja auch manchmal so introvertierte, extrovertierte. Also dass wenn dann sozusagen das Thema kommt, wo du auch deine Passion spürst, wo du die Leidenschaft für hast, dass du da eben auch für brennst. Und das werden wir jetzt ja sehen. Wir sprechen ja heute auch über das Thema, was dich jetzt auch schon seit Jahren begleitet. Und wir möchten aber, bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, dich noch so ein wenig kennenlernen. Also einfach so ein bisschen was über dich erfahren und verstehen, wer du auch bist. Und vielleicht auch so die Frage erstmal beantworten, wofür du allgemein so im Leben brennst. Also jetzt abseits vom Sport.
Abseits vom Sport, natürlich für die Frauengesundheit, definitiv. Aber auch, wie gesagt, für Farben, für Ernährung. Für Mode, für alles, was bunt ist und was anderen vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Und was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht?
Gute Laune, nette Menschen Und natürlich auch mein Sport, vor allem wenn ich den in den Bergen machen darf. Ich bin ja vor kürzlich erst in die Berge gezogen. Und so Trailrunning, das bereitet mir sehr, sehr viel Freude. Und vor allem auch diesen Sport mit anderen Leuten zu teilen, da kommt immer ein riesen Grinsen auf mein Gesicht. Und das Witzige ist, mir wurde das halt schon als kleines Kind gesagt, wenn ich 800 Meter gelaufen bin, warum lachst du eigentlich die ganze Zeit? Weil ich einfach schon immer irgendwie Freude daran hatte, meinen Sport auszuüben. Und ja, ich glaube, es gibt ja so diesen Klassiker zu sagen, ja, im Flow zu sein. Und das sind so die Momente, wo das Grinsen dann richtig groß wird.
Schön. Wir hatten tatsächlich vor kurzem bei uns im Podcast einen Skibergsteiger, also der auch auf dem Weg zu Olympia aktuell ist und das so als großes Ziel hat. Wäre das auch was für dich, Skibergsteigen?
Ja, also ich bin auf jeden Fall ganz angetan und versuche jetzt hier im Winter mal die Touren, also Touren gehen zu machen. Und das ist auf jeden Fall ein neues Ziel für mich, eine neue Sportart und da freue ich mich sehr
Ja,
drauf.
cool. Und man muss auch dazu sagen, du bist ja aktive Läuferin. Wenn du jetzt rausgehst und läufst, was hast du da so für ein Lieblingssetup? Also ist es dann eher so die Musik, der Podcast oder magst du lieber die Stille? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ich komme ja aus dem Leistungssport, deswegen habe ich selten Kopfhörer getragen. Also das ist eher nur so Ausnahme, wenn ich wirklich eher so ein bisschen mit meiner Motivation hadere, dann setze ich auch gerne mal die Kopfhörer auf, aber eigentlich eher selten. Was mein Setup ist, einfach rausgehen, Kopf frei kriegen und meine Umgebung auch wahrzunehmen und mich daran zu erfreuen. Und natürlich jetzt mit Bergen und Kühen und was auch immer da alles so rumsteht, macht es dann nochmal doppelt so viel Freude, als wenn ich jetzt quer durch die Stadt laufe, wie in den letzten Jahren in Berlin. Also ich bin ganz offen immer dafür, vor allem die Umgebung wahrzunehmen, das aufzusaugen und vor allem auch einfach mal keine Medien zu haben, keinen medialen Einfluss zu haben, sondern einfach nur ich, mein Laufen und das, was mich dann in dem Moment umgibt.
Das heißt, das war auch so ein bisschen der Grund, dass du gesagt hast, du willst in die Berge ziehen, eben auch fürs Laufen, dass du ein bisschen aus der Stadt auch rauskommst.
Ja, auf jeden Fall auch fürs Laufen, aber auf der anderen Seite auch als Entscheidung für mich und meine Gesundheit, da rauszugehen und alles ein bisschen zu entschleunigen.
Spannend auf jeden Fall. Und gibt es dann bei dir auch so einen Moment beim Laufen, wo du dann auch wirklich merkst, so deswegen liebe ich das Laufen so sehr?
Ja, den gibt es häufig. Also am liebsten mag ich es natürlich, wenn auch noch traumhaftes Wetter ist, wenn dann auch noch die Sonne scheint. Aber wie gesagt, ich bin halt auch eigentlich eine Einzelsportlerin, die gerne eine Gruppensportlerin wäre oder Teamsportlerin wäre. Es macht mir am meisten Freude, wenn ich halt mit anderen laufe und wir gemeinsam eine gute Zeit haben. Und das ist das, was mich dann auch am meisten motiviert.
Und was gibt dir jetzt auch das Laufen, was dir vielleicht keine andere Sportart gibt? Gibt es da so ein USP, den du vielleicht nennen kannst?
Das ist eine super spannende Frage. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon immer so eine Verbindung zum Laufen. Es fällt mir halt einfach leicht und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Es ist für mich unkompliziert. Es gehört schon immer zu meinem Leben und das ist so ein bisschen für mich halt das Laufen. Es ist halt einfach Teil von mir und damit ist es für mich die präferierte Sportart, weil da muss ich nicht viel drüber nachdenken, aber bin natürlich immer offen auch für neue Reize. Aber das ist dann irgendwie so Routine, Gewohnheit und trotzdem macht es mir immer noch Freude.
Ja, cool. Schöne Antwort. Das heißt, man kann sagen, du warst auch schon so als Kind eine Sportskanone.
Ja, also die 800 Meter in der Grundschule haben es mir direkt angetan. In der ersten Klasse hätten wir sie nicht laufen dürfen. Dann haben wir so lange unsere Klassenlehrerin bequatscht, bis wir es durften. Ich war da ganz vorne mit dabei und bin dann auch insgesamt Zweite geworden. Von mir war nur ein Klassenkamerad. Und ja, dementsprechend war das bei mir immer so, okay, Bundesjugendspiele mit 800 Meter abschließen war natürlich großartig. In der zweiten Klasse ging es dann auch schon direkt in den Leichtathletikverein. Das war relativ schnell klar.
Sind wir schon perfekt beim Thema? Du hast es sehr gut eingeleitet. Wir würden jetzt gerne ein bisschen über deine Leichtathletik-Vergangenheit sprechen. Du hast ja selber lange Mittelstrecke trainiert. Es gab dann aber auch einen Moment in deiner sportlichen Laufbahn, der alles verändert hat, nämlich deine Stressfraktur. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was ist damals so passiert und was hat es in dir ausgelöst?
Ja, sehr gerne. Das Interessante ist halt, dass die Stressfraktur Jahre nach meinem Leistungssport kam. Ich habe 8 Jahre lang Leistungssport gemacht, also mit 14 Jahren begonnen. Mit 8 Jahren bin ich überhaupt in die Leichtathletik gegangen. Und 2019 war der Ermüdungsbruch, also auch ein paar Jahre nach meinem Karriereende. Das war auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment für mich, weil ich grundsätzlich damit aufgewachsen bin, dass Stressfrakturen einfach ein Zeichen dafür sind, dass was gewaltig schief läuft. Das war auch immer so das Credo in meiner Trainingsgruppe und auch von meinem Trainer. Dementsprechend war ich auch so ein bisschen sauer auf mich selber, was ich meinem Körper da angetan habe. Habe aber davor auch schon, und ich war klar ich würde es dann sagen, ambitionierte Hobbyläuferin ab dem Zeitpunkt. Und in dieser Community habe ich halt ganz deutlich wahrgenommen, wie viele Frauen von Ermüdungsbrüchen betroffen sind und überwiegend Frauen. Das ist jetzt so meine eigene Feldstudie gewesen. Und habe mich da schon gefragt, also irgendwie gehört das hier in meinen Augen überhaupt nicht her. Wir sprechen ja von Hobbysport und für mich steht das für Gesundheitsförderung letztendlich. Das ist aber natürlich ein Ermüdungsbruch keineswegs. Das ist ja ein Zeichen davon, dass da was schiefläuft. Hinzu kam, dass meine Stressfraktur ja recht schwerwiegend war. Die war ja im Kreuzbein, was ja auch ein sehr massiver Knochen ist. Und sie war sehr deutlich. Es gibt 4 Grade und es war in der dritten Grades. Und auf dem MRT-Bild, also das konnte ich selber ganz klar erkennen, dass da ein Bruch drin ist. Bei ersten Grades sind es meistens Haarrisse. Manchmal sieht man es auch gar nicht so richtig, wenn man da keine Expertise drin hat. Von daher war das nochmal ein deutlicherer Weckruf. Genau, und das hat mich auch dazu bewegt, mich dann näher mit auseinanderzusetzen, weil es mich natürlich gefuchst hat, warum ist mir das jetzt passiert? Und ja, aus medizinischer Sicht habe ich halt nur einen Befund bekommen und eine Diagnose und dann wurde ich nach Hause geschickt. Und was mir dann noch so ein bisschen ja, böse aufgestoßen ist, dieses Thema, okay, in der Sportmedizin sind wir nicht so gut mit der Gynäkologie. Da frage ich mich, okay, ja, okay, hier laufen aber sehr viele Sportlerinnen ein und aus. Wie kann das sein? Hatte halt dann 2 so Anhaltspunkte und das war einmal, dass eine Knochendichte-Messung bei mir gemacht wurde und eine Hormonspiegelmessung. Und dachte so, okay, vielleicht besteht ja eine Verbindung. Vielleicht gehört das irgendwie zusammen und bin dann relativ schnell auch auf zyklusbasiertes Training gekommen und das klang für mich unfassbar sinnvoll. Und ich dachte mir so, okay, wow, ich bin jetzt 30 Jahre alt, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung von meinem Menstruationszyklus, wie kann das eigentlich sein? Und ja, auch aus dem Grund, dass ich halt gesehen habe, okay, es sind relativ viele Frauen betroffen, Sportmedizin und Gynäkologie scheint irgendwie nicht zusammen zu funktionieren oder gibt es irgendwie noch nicht zu der Zeit, das ist ja auch schon wieder 6 Jahre her. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, wollte eine eierlegende Wollmilchsau finden, um meinen Fall irgendwie so aufzuarbeiten. Was war die Ursache, was könnte ich tun, damit es in Zukunft nicht mehr passiert? Natürlich habe ich keine Person gefunden, die Gynäkologie und Sportmedizin abdeckt. Was mir eigentlich auch klar war, aber trotzdem wollte ich diesen Anstoß erstmal machen. Das war so mein erster Gedanke, der in meinen Kopf gekommen ist. Habe aber dann über die Zeit hin eine Gynäkologin gefunden, die in meinem Umfeld war, auch eine Freundin von mir, die gerade mit dem Studium fertig war und sich dann entschieden hatte, in die Gynäkologie zu gehen, selber auch Läuferin, was mega cool war, mit Annika Hilbig. Und dann habe ich auch eine Sportmedizinerin gefunden in Berlin, Dr. Claudia Römer. Und mit den beiden habe ich dann so ein bisschen meine eigene Geschichte aufgearbeitet. Es geht zu 100% nicht mehr, weil ich nicht genügend Daten habe. Also ich habe meinen Zyklus nicht so getrackt, dass man damit irgendwie gut arbeiten könnte. Aber letztendlich, wenn ich so meine Geschichte zurückgehe, konnten wir da einige Rückschlüsse ziehen und sind dann auch so ein bisschen auf das Thema Red S gekommen. Und das war so ein bisschen der Anstoß und das hat halt auch in mir ausgelöst, okay, ich möchte das auf jeden Fall anderen Frauen auch vermitteln. Habe dann so ein Initiativ-Talk gestartet. Das war auch so ein Online-Format, das war noch zu Corona-Zeiten. Dann habe das Period Power genannt und dann haben wir uns eine Expertin eingeladen und einfach mal komplett wertfrei oder vorurteilsfrei über den Menstruationszyklus gesprochen und das war so ein Altersrange von Anfang 20 bis Mitte 30 und es gab sehr viele Aha-Momente und das war auch so ein bisschen der Anstoß für mich, okay, ich bin nicht allein damit, es geht ganz vielen genauso, dass sie sich damit nie beschäftigt haben, weil wie auch, wenn wir nie den Zugang dazu haben und ja, das hat dann auch meinen Ehrgeiz gepackt, mich dahinter zu klemmen und ja, da Veränderungen zu schaffen.
Du hast ja bei den Themen Training, Zyklus und Hormongesundheit ja auch so ein bisschen Wissen in die Welt gebracht, die es davor noch nicht so richtig gegeben hat oder die lange unsichtbar war. Was hat das so in dir Klick gemacht, wo du gedacht hast, okay, jetzt will ich das Thema auch weiterverfolgen?
Einfach grundsätzlich das Bewusstsein zu sehen, okay, der Bedarf ist halt da, die Frauen wissen nicht so viel darüber. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist einfach komplett männlich geprägt, also das ist der Stereotyp und wir sind keine kleinen Männer. Das funktioniert halt schon mal gar nicht und das hat ja Dr. Stacey Sims ganz stark geprägt, diesen Satz, der, glaube ich, auch da ganz viel mit loslöst und auch sichtbar macht. Und gleichzeitig habe ich halt festgestellt, okay, ich habe mich selber halt nie damit beschäftigt, das war sehr schambehaftet, das war nie Thema in der Trainingsgruppe, es war auch nie irgendwie anderweitig ein großes Thema, dass man irgendwie mal über den Menstruationszyklus oder die Menstruation gesprochen hat, das war ein totales Tabuthema. Und auf der anderen Seite finde ich es halt faszinierend, da sind wir wieder beim Introvertierten, dass ich da grundsätzlich nie drüber gesprochen hätte, wenn ich das Wissen nicht gehabt hätte. Und deswegen ist für mich halt Wissen Macht. Je mehr du selber darüber weißt, desto mehr kannst du da halt auch in Selbstbewusstsein kommen. Und ich glaube, das ist halt für mich das, was mich total motiviert hat, zu sagen, hey, guck mal, wenn man das den Einzelpersonen in die Hand gibt, wie anders man dann reagieren kann, egal ob man extrovertiert oder introvertiert ist.
Aber hättest du dir damals schon gedacht, dass es dann quasi auch so gut läuft mit dem Thema? Ich meine, du hast jetzt schon unzählige Vorträge gehalten, warst bei anderen Podcasts zu Gast, bringst allgemein auch sehr viel Expertise durch Weiterbildungen mit. Liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass du ziemlich schnell gemerkt hast, okay, das Thema beschäftigt sehr viele. Wie war so dieser Prozess?
Ich würde mal sagen, ich bin so ein Mensch und das, glaube ich, ist der Sport, der mich das gelehrt hat. Ich mache immer 120%. Wenn ich was will, dann oder bin vielleicht auch wie so ein kleiner Terrier, dann beiße ich mich da fest. Und ich glaube auch so ein bisschen durch meine Vergangenheit, ich bin ja eigentlich studierte Modedesign-Managerin, Trendrisse.
Deswegen das Farbenfrohe.
Ja, deswegen das Farbenfrohe. Also Trend-Research war immer auch so mein Lieblingsfach. Bin ich gerne irgendwie auf Dinge aufgehüpft, die irgendwie neu waren, die mich gereizt haben. Ich würde manchmal auch sagen, ich schwimme halt auch gerne gegen den Strom, weil ich finde, immer mit dem Strom zu schwimmen, ist nicht immer vielleicht der richtige Weg. Und eck damit natürlich hier und da an. Also es gab viele Hindernisse. Ich wurde ganz viel gefragt, warum ich das mache. Warum rede ich überhaupt darüber? Wie könnte ich denn nur? Das ist ja ekelig. Und ja, das war nicht immer einfach. Aber ich war so davon überzeugt, weil ich halt meine eigene Geschichte dahinter habe und weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist. Und gleichzeitig habe ich halt auch gelernt, okay, die Athletin, die ich betreue, das ist halt ein unfassbarer Mehrwert. Und ich habe nicht gedacht, also ich habe mir nicht ausmalen können, was das jetzt am Ende des Tages heißt oder wo das hinführt. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Fang bei Null an und beiß mich da halt irgendwie durch. Und das ist immer gar nicht so linear und so rosarot, wie das vielleicht von außen aussieht, sondern das hat immer viel mit Rückschlägen zu tun. Aber so ist es im Sport ja auch. Man wächst ja meistens aus den Rückschlägen viel mehr. Das ist, glaube ich, auch das, was viele irgendwie im Sport gar nicht wahrnehmen wollen, weil in unserer Insta-Bubble ist ja immer alles super und perfekt, aber Rückschläge, da sprechen wir nicht drüber. Aber dass das halt eigentlich die größten Lernmomente sind, ja, das ist auch das, was ich im Coaching immer gerne mitgebe. Und so ist es genauso halt auch in dem, was ich halt mache. Das heißt dann einfach wieder wachrütteln, einmal drüber sacken lassen, vielleicht auch mal sauer drauf sein oder genervt davon sein, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat. Und dann sagen, okay, wie kann ich es halt nächstes Mal besser machen? Oder vielleicht setze ich woanders an, je nachdem, was jetzt der Faktor war, der da so ein bisschen der Stein oder das Hindernis in dem Moment war.
Wenn du Stand jetzt auf deine Selbstständigkeit blickst, wo würdest du sagen, stehst du da im Moment? Also ist es immer noch so ein geradliniger Anstieg? Ist es manchmal mehr wie so ein Hindernisparcours, wo du wieder Rückschläge hast und dann geht es wieder hoch?
Also geradlinig ist es auf keinen Fall. Ich glaube, das wäre eine Lüge. Ich glaube, jeder, der sagt, wo irgendwas total geradlinig verläuft, weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen glatt geschmirgelt. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Hindernislauf. Es ist ein Parcours, es ist am Ende des Tages ein Marathon. Und zwischendurch gibt es halt so Plateaus, wo man denkt, okay, ja, richtig cool. Das ist so nächster Meilenstein. Und ich würde gerade sagen, dass es halt wieder so ein neuer Meilenstein ist. Ich finde, dieses Jahr hat sich viel getan, auch medial noch mal mehr. Forschung wird noch mehr vorangetrieben. Natürlich hat das mit ganz, ganz vielen Faktoren zusammen zu tun. Und ich weiß halt irgendwo auch, dass, oder ich habe relativ früh gemerkt, okay, ich möchte halt nicht nur in diesem sportlichen Kontext bleiben. Ich möchte auch Veränderungen schaffen. Deswegen haben natürlich auch politische Lagen etc. einen Einfluss auf das, was ich mache. Und aber auch sportliche Großereignisse und natürlich eine Fußball-EM, WM lösen natürlich auch einige Dinge aus und schaffen dann natürlich auch nochmal neues Bewusstsein, genauso auch wie Leichtathletik-WM und EM. Und dass da mehr gesprochen wird. Und dementsprechend würde ich sagen, die letzten Jahre waren so der Grundstein, den ich gelegt habe. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach mehr ankommt, dass es mehr reinsickert in die Gesellschaft, dass Unternehmen inzwischen verstanden haben, wie relevant das ist. Also auch da habe ich ja unterschiedlichstes Publikum, vor denen ich spreche und freue mich natürlich, dass Unternehmen verstanden haben, wie wesentlich das ist, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung halt menstruiert oder Menstruationszyklus hat oder beeinflusst ist von weiblichen Sexualhormonen.
Und auf wie vielen Beinen fußt jetzt quasi so dein Thema Frauengesundheit oder deine Selbstständigkeit? Also du hast ja, wir haben ja schon gesagt, du bist im Podcast zu Gast, du machst Seminare, du gehst ja auch zu Unternehmen. Was gehört da noch dazu?
Grundsätzlich habe ich ja damit erstmal angefangen, den ersten Laufsportverein mit zyklusgerechtem Training in Deutschland zu gründen, also First Run Force e.V. Das war mir auch ein großes Anliegen, weil ich definitiv vor Augen hatte, ich möchte was im Sport und im Systemsport auch verändern, weil ich aus dem Leistungssport komme und auch dann Einfluss nehmen. Es hat dadurch sehr gut funktioniert und es war auch eine Möglichkeit, zyklusgerechtes Training recht niedrigschwellig zugänglich zu machen. Das ist so eins der großen Standbeine der Verein. Und dazu parallel halt meine Initiative, wo ich genau Vorträge gebe, Workshops halte, sowohl in Schulen, Vereinen, Verbänden, vor Fachpublikum, also Kongressen oder auch in Kliniken. Aber wie du auch schon gesagt hast, auch in Unternehmen. Und gleichzeitig mache ich auch noch Gruppen- und Einzelcoachings, die sehr intensiv sind. Es ist jetzt nicht so ein normales Laufcoaching, weil zyklusgerechtes Training jetzt halt einfach nicht nur das Training ist, das verändert wird, das ist die Spitze des Eisbergs, wenn wir im Training rumschrauben. Da gehört halt viel, viel mehr dazu. Und dementsprechend habe ich mich halt auch weitergebildet über den Trainingsaspekt hinaus und dann nochmal eine Weiterbildung zur integralen Frauengesundheitscoaching gemacht.
Ich finde das schon sehr, sehr stark, was du so alles auch erlebt hast und dass du auch so stark dahinter stehst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist schon so auch eine kleine Vorreiterrolle, die du da vielleicht auch einnimmst. Hast du so das Gefühl, dass du auch so ein bisschen eine Pionierin in dem Thema bist? Würdest du es so nennen oder sagst du, das ist noch zu weit weg, dieser Begriff?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich mit einer der ersten war in Deutschland, die das sich dem Ganzen angenommen hat. Und natürlich bin ich nicht die Einzige und vielleicht darf man das Pioniere nennen. Warum nicht? Finde ich schön. Ich würde es wahrscheinlich vielleicht erstmal von mir selber nie behaupten. Aber ich denke schon, dass ich da einer der ersten bin, die das in Deutschland angestoßen hat, das entdeckt hat für sich und auch gemerkt habe, okay, ich finde das manchmal so ein bisschen vielleicht auch typisch deutsch, wenn man in Stereotypen spricht. Wir müssen erst mal gucken, was passiert woanders, was läuft da. Weil in anderen Ländern war das Thema ja schon ein bisschen weiter. Und dementsprechend habe ich mich dann natürlich auch viel dran orientiert, was halt außerhalb von Deutschland passiert. Und da sind wir wieder bei dem Thema Trendsetterin.
Im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass du zufrieden bist mit dem, was du jetzt machst, du happy bist quasi mit der Selbstständigkeit, mit dem, was du jetzt verkörperst. Und so soll es ja auch weitergehen. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einer KI-Frage. Wir haben es ja vorher schon angedeutet. Und zwar haben wir KI gesagt, hey, die Steffi ist heute hier bei uns. Wir sprechen über Frauengesundheit und zyklusgerechtes Training. Entwerf uns doch da mal eine Frage. Und das ist die Frage.
Wenn du jetzt deiner jüngeren sportlichen Version eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könntest, was würdest du sagen?
Auf jeden Fall hör auf dich, hör auf deinen Körper, ganz, ganz wichtig. Was ich sagen würde, was ich zu dem Zeitpunkt schon getan habe, aber ich glaube, es hätte mir gut getan, das auch nochmal zu hören, dass das der richtige Weg ist, da eigene Grenzen herauszufinden, herauszukristallisieren, vor allem mit dem Körper, nicht gegen ihn zu arbeiten und daran zu glauben, den Spaß nicht zu verlieren am Sport. Wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, okay, ein bisschen mehr Offenheit gegenüber dem Thema Menstruation, Menstruationszyklus hätte mir nicht geschadet und der Austausch hätte mir wahrscheinlich geholfen und allen anderen in meinem Umfeld auch und vielleicht hätte das da auch nochmal einen Einfluss gehabt. Also ich hätte ihr auf jeden Fall sehr viel Zuspruch gegeben, dass sie es eigentlich gut macht, wie sie es macht und dass sie da dran festhalten sollte, dass es immer der Körper vorgeht vor irgendwelchen Leistungszielen oder Leistungsdruck.
Aber wäre das dann eine Sprachmemo geworden, die dann schon etwas länger gewesen wäre, oder hättest du versucht, das auch alles wirklich kurz und prägnant zusammenzufassen?
Ich bin eher Typ lang und ausführlich.
Nicht ja, aber bei dem Thema wahrscheinlich auch sehr wichtig, ne?
Definitiv. Ich meine, Frauengesundheit ist ein Riesenfeld. Also da kann man das nicht immer runterkürzen. Das ist meistens aber auch ein bisschen das Problem. Also auch das, was Social Media vermittelt. dass so ein paar Slides einfach gar nicht das abbilden, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist mir relativ schnell dann auch aufgefallen. Okay, das ist jetzt hier nicht nur ein bisschen Training. Dann habe ich angefangen, Zettel zu schreiben. Ich so, ach, das Thema gehört noch damit rein und das gehört auch noch damit dazu. Ah ja, macht total Sinn. Ist ja eine gesamte Lebensrealität oder ein gesamtes Geschlecht und eine ganze Gesundheitsbranche, die dahinter steckt. Auch das soziale Leben, was da auch noch mit reinfließt. Also es sind so viele Faktoren. Das ist immer schwer, das in Kürze runterzubrechen. Und es ist immer ganz schwierig, da mit Generalisierung zu arbeiten.
Absolut. Also ich kann dir sagen, uns ging es natürlich auch nicht leicht. Als wir uns jetzt hier auf den Podcast vorbereitet haben, mussten wir natürlich auch überlegen, über welche Themen möchten wir eigentlich mit dir reden. Ein Thema, was wir jetzt auf jeden Fall mitgebracht haben, ist auch so das Verhältnis jetzt auch zwischen Männern und Frauen. Gerade wenn man jetzt so auf Trainingspläne, Trainingsformen schaut, da wissen ja eigentlich viele gar nicht, dass es ja eigentlich schon so ist, dass vieles auf den Männerkörper eigentlich ausgelegt ist. Kannst du das erklären, was das auch für Frauen im Alltag und im Sport bedeutet, warum das vielleicht auch ein Problem darstellt?
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich sind Trainingspläne sehr linear gedacht. Also ohne irgendwie über einen Menstruationszyklus nachzudenken, und der ist nicht linear, ein Menstruationszyklus, und der hat nicht pauschal 28 Tage. Deswegen ist es halt super schwierig, da irgendwie was Generalisiertes für jede Frau zu machen. Und es jeglicher Trainingsplan lässt das halt einfach außen vor. Also das ist nicht, was also auch wissenschaftlicher noch nicht mal belegt, dass es an Frauen getestet wurde. Wir haben einfach nur 6% Forschung, die sich auf Frauen beziehen. Und wenn man da nochmal runter das reduziert, wird es noch weniger. Und dann ist da auch nochmal die Frage der Qualität, weil wir ja nie den Menstruationszyklus kannten. Deswegen haben wir ihn nie richtig berücksichtigt. Und was vielleicht auch nochmal ein guter Beweis dafür ist, dass es für die wenigsten Frauen funktioniert, ist das Ergebnis, was dann die Folge ist. Mhm. Und das ist meistens, dass die Zyklusgesundheit aus dem Gleichgewicht gerät. Und dass aber viele nicht immer wissen, was das bedeutet und wie früh das schon anfängt. Dass wir, wenn wir von einem unregelmäßigen Zyklus sprechen, wir schon von einer Zyklusstörung sprechen können und das auf jeden Fall angeschaut werden muss, was da die Ursachen sind, und genauso aber auch eine beschwerdevolle Menstruation nicht normal ist. Und wenn ich diesen Satz immer sage, da gibt es immer ganz viel Stirnrunzeln. Gerade bei Menschen, die natürlich total von Beschwerden betroffen sind, ist es für sie, wirkt es erstmal so unglaubwürdig, aber es gibt dafür auch einen medizinischen Begriff, und der ist Dysmenorrhoe. Letztendlich ist die Realität aber eine andere, und in der Medizin wird es halt gerne abgetan und oder grundsätzlich auch gesellschaftlich immer so, ja, stell dich nicht so an, das gehört dazu. Das ist einerseits, was wir aus den Generationen vor uns gelernt haben, da musst du mit klarkommen, das ist halt einfach so, du musst einfach funktionieren, aber auch da geht es halt über den Sport hinaus. Die Arbeitswelt ist 9-to-5, berücksichtigt genauso wenig wie ein Trainingsplan zyklische Veränderungen. Und dass es nicht funktioniert und dass es halt da einfach auch ein Bewusstsein für braucht, dass Energielevel, dass Hormone schwanken über den Zyklus und dementsprechend das einen umfassenden Einfluss auf den ganzen Körper hat, ist halt vielen nicht bewusst. Deswegen ist immer mein Credo, wir müssen erstmal das entlernen, was wir gelernt haben, was normal ist, und erstmal das Normal hinterfragen, auch bei jedem Trainingsplan und auch bei Ernährungsformen, und dementsprechend ist es auch immer interessant, wenn sich Läuferinnen schon länger damit auseinandergesetzt haben, dass sie immer wieder auch direkt von sich aus berichten, okay, es hat nicht funktioniert, der Trainingsplan für mich, wenn sie sich sklavisch daran gehalten haben. Und es braucht immer auch eine Flexibilität, und das ist auch ein wesentlicher Faktor.
Ich finde jetzt so, wenn ich jetzt so die ersten Minuten hier im Podcast so Revue passieren lasse, ist ja zum Beispiel auch Endometriose eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es echt wichtig ist, einfach Aufklärung zu betreiben. Ich meine, du hast angesprochen, viele Dinge kannten wir einfach nicht, weil es früher einfach so abgetan wurde und gesagt wurde, okay, damit musst du leben. Das ist jetzt einfach so. Aber Endometriose ist ja eigentlich jetzt auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich ja was tut, dass Themen nach vorne gepusht werden und man versucht, mit dem Problem umzugehen, oder? Oder wie siehst du das? Hast du auch damit Berührungspunkte gehabt?
Ja, also ich würde es jetzt nicht als gutes Beispiel bezeichnen, sondern als dringendes Beispiel. Ja. Weil das ja auch beweist, dass wir dieses Thema Dysmenorrhoe in den Fokus drücken müssen. Wir müssen normalisieren, dass Beschwerden nicht normal sind. Mhm. Das ist der Fakt. Und das schafft dann auch den Druck, dass wir mehr Forschung machen, damit Endometriose-Diagnosen nicht 8 bis 10 Jahre dauern. Mhm. Damit Frauen da nicht so lange drunter leiden müssen oder Menschen mit Uterus. Also das sind ja enorme Leidensgeschichten, und die gehen, natürlich sind das auch Sportlerinnen, die davon betroffen sind, aber auch darüber hinaus, und es hat einen ganzheitlichen Einfluss aufs gesamte Leben, und es ist ja teilweise von den Beschwerden so stark, dass es mit Ohnmacht Erbrechen etc. verbunden ist. Von daher, ja, es ist unfassbar wichtig. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, okay, das ist auch eine politische Ebene. Mhm. Und da gibt es andere Länder, die schon viel, viel mehr machen. Und das muss auf die Agenda. Frankreich zum Beispiel, dass sich da einfach was ändert. Das hat auch einen wirtschaftlichen Schaden, wenn man das jetzt mal genau, wenn man das halt so betrachten möchte, wenn man jetzt wieder an ein Unternehmen rangeht. Also da ist ganz viel Luft nach oben und wir brauchen mehr Forschung. Wir brauchen natürlich dafür auch die Gelder, weil es ist natürlich umfangreicher, aufwendiger. Entsprechend ist es natürlich dann mit mehr Kosten verbunden. Und wir brauchen mehr Frauen in der Forschung, weil Frauen machen Forschung für Frauen.
Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema zyklusgerechtes Training, gibt es da auch so Mythen oder Missverständnisse, die dir da auch immer wieder begegnen in diesem Kreislauf zwischen Frauen, Training und Zyklus?
Ja, also es gibt ein, fast schon, ich hoffe, es ist nur noch ein älterer Mythos, dass Trainer sich damit gerne gerühmt haben, wenn der Zyklus wegtrainiert, also die Menstruation wegtrainiert wurde. Aber auch unter Athletinnen war das so ein Ding, dass das irgendwie normal wäre. Gerade wenn man dann sieht, okay, eine Trainingsgruppe, da ist die Mehrheit ohne Menstruation. Das ist ein ganz großes Thema, dass dann das eine falsche Annahme ist, weil wir dann sozusagen in Anführungszeichen einen Störfaktor ausgeschaltet haben. Ein weiterer Mythos ist, dass es ein Schema F gibt und das für alle funktioniert. Das stimmt halt auch nicht. Mhm. Dass wir einfach beim Training ein bisschen rumschrauben und das ist dann zyklusgerechtes Training. Oder dass wir pauschal irgendwann irgendwas gar nicht machen dürfen. Also so pauschale Sachen funktionieren ja grundsätzlich nicht. Und dass es einfach für alle einen 28-Tage-Zyklus gibt und den Rhythmus kann man dann auf alle umlegen, funktioniert genauso wenig. Und das ist jetzt, glaube ich, kein Mythos, aber vielleicht ein Missverständnis, dass es auch dazu gehört, dass ich mich tiefergehend mit meinem Zyklus auseinandersetze und nicht einfach nur eine App benutze, die mit einem Algorithmus funktioniert und wo ich so ein bisschen random nur die Menstruationstage tracke. Das ist nicht zyklusgerechtes Training. Es kann ein erster Schritt sein, aber ganz so einfach, wie das häufig mal dargestellt wird, ist es nicht. Und es gibt, glaube ich, auch mal dieses große Bild, okay, in den verschiedenen Phasen mache ich unterschiedliche Sportarten. Es funktioniert ja sowieso im Leistungssport schon mal gar nicht, weil wir haben ja eine feste Sportart. Das ist auch nochmal so ein Missverständnis, was gerne durch Social Media kommuniziert wird.
Aber wie würdest du, Steffi, jetzt zyklusgerechtes Training definieren?
Ja, ich sage ja immer, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Der Menstruationszyklus ist halt ein weiteres Tool, das wir nutzen können. Und es steht halt immer in Abhängigkeit zum Thema Schlaf, Ernährung. Ernährung bedeutet auch wiederum Darmgesundheit, Stressmanagement. Training ist ein Stressor in dem Sinne. Und ja, es geht halt darum, die Voraussetzung zu schaffen, dass ich das Training so absolvieren kann, dass es für mich einen Benefit hat, dass ich einen Mehrwert daraus habe, dass ich in den Aufbau gehen kann. Und zu dem Zeitpunkt, wo es hormonell gesehen entsprechend eher herausfordernd ist, da auch mal ein bisschen rauszunehmen. Und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht super klar ausgedrückt. Da können wir nochmal tiefer einsteigen. Aber es ist immer diese Abhängigkeit, dass alle Faktoren, die für alle SportlerInnen gelten, natürlich einen wesentlichen Einfluss haben, aber der Menstruationszyklus und das Hormonsystem da halt sehr sensibel ist, wenn das ins Ungleichgewicht gerät. Und das ist, glaube ich, so der Key-Faktor ist das Thema Balance. Also das ist irgendwie für mich das Hauptwort, weil es braucht einerseits die Hormonbalance und die können wir halt durch Faktoren, die nicht in der Balance sind, aus dem Gleichgewicht bringen.
Aber ich würde schon sagen, so von dem, was du jetzt erzählst, so wie ich es jetzt auch verstanden habe, ist es nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ja schon was, wo man sich auch rantasten muss, oder?
Auf jeden Fall ist es ein Prozess. Ich würde auch sagen, dass ich selber noch nicht ausgelernt habe. Also das ist ein lebenslanger Prozess und ich würde fast sagen, das ist eine Lebensaufgabe, weil dann noch ein weiterer Faktor hinzukommt. Wir haben ja nicht nur diese Phase der Fruchtbarkeit, sondern wir haben ja noch andere Lebensphasen. Also es kann potenziell noch eine Schwangerschaft, Teil des Lebens sein oder mehrere oder keine. Das ist natürlich unterschiedlich, dann haben wir auch nochmal das Thema Wechseljahre, Perimenopause, Menopause. Also da passiert ja noch einiges im Leben einer Frau, einer biologisch weiblichen Frau. Von daher, es ist ein lebenslanger Lernprozess, immer mehr den eigenen Körper zu verstehen und gerade in unserer heutigen Gesellschaft sich nicht so zu entkoppeln und das immer nur abzugeben an vielleicht irgendwelche Tools. Das ist ein nice to have, ist eine gute Unterstützung, aber das beste Ergebnis oder die beste Resonanz kriegst du, wenn du lernst, deinen Körper besser zu verstehen. Und klar, im Sport hat man ein gutes Körpergefühl, aber ich würde mal sagen, das ist dieser Faktor, der den meisten fehlt, weil darüber wird gerne hinweggegangen.
Ich habe auf deiner Webseite auch gelesen, du sagst ja, es ist ja wichtig, dass Frauen auch mit ihrem Körper trainieren und nicht gegen ihren Körper. Aber was verändert sich jetzt beim weiblichen Körper, wenn sie anfangen, mit ihrem Körper zu trainieren und nicht gegen ihren Körper? Wie merkt man das? Was macht sich da bemerkbar?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, was ist die Grundvoraussetzung, also was ist dein Status quo, mit dem du startest. Wenn es jetzt Beschwerden sind, also Menstruationsbeschwerden, dann ist, dass du da halt auf jeden Fall wahrnehmen kannst, wenn du das machst. Und natürlich ist es jetzt nicht nur mit dem Körper und nicht gegen den Körper zu arbeiten, der hängt noch ein bisschen mehr daran, aber da auch die Beschwerden zu lindern, das ist auch ein Ziel der ganzen Geschichte. Und das ist so ein typischer Satz, mit dem Körper nicht gegen ihn zu arbeiten für zyklusgerechtes Training. Das ist aber was wir grundsätzlich auch erstmal lernen müssen, weil wir sozialisiert worden sind, dass wir eigentlich mehrheitlich gegen den Körper arbeiten, weil wir in der Diätenkultur groß werden, weil Energiezufuhr ein Riesenproblem ist, unabhängig davon, wie viel Sport wir machen und Sport und Ernährung oft als restriktives Mittel genutzt werden, sich da maximal irgendwie den Körper runterzuwirtschaften. Und das ist dann, der Satz ist für mich dann halt, das umzukehren und zu sagen, hey, ich möchte einen starken Körper und keinen dünnen Körper, dafür muss ich was reingeben und hey, mein Körper braucht Energie, also wie beim Rennwagen, also wie soll ein Rennwagen Rennen gewinnen, wenn da kein Benzin drin ist, also wird schwierig. Und da auch, weil das natürlich jetzt außerhalb des Leistungssports oder ja, es ist da wahrscheinlich auch ein Thema, aber Laufen auch gerne in Anführungszeichen missbraucht wird, um Körpermaße zu regulieren, Gewicht zu regulieren, das aber massiven Einfluss auf unser System hat und da dann letztendlich im schlimmsten Fall, wenn wir jetzt von einem Female Athlete Triad sprechen, das ist so eine Endstufe, das heißt eine ausbleibende Menstruation, dann in Kombination mit einem Übertraining, mündet dann gerne auch in Osteoporose. Und wenn das ist halt das, was wir auf keinen Fall haben wollen, dass wir dann so Endstadien erreichen.
So eine ausbleibende Menstruation, das ist ja im Leistungssport oft der Fall. Also ich habe jetzt auch in der Recherche gelesen, dass es bei Leistungssportlerinnen einfach oft so ist, dass die ausbleibt. Und wir haben ja auch vorhin darüber geredet, dass viele Dinge als normal eingestuft werden mittlerweile. Aber ist es nicht eigentlich wirklich ein krasses Warnsignal, was da entsteht?
Das ist ja das Positive an der Menstruationsblutung und das ist unser Vorteil, den wir haben, dass das ein Warnsignal ist und wenn es ausbleibt, ist das so ein erstes Wachrütteln. Klinisch spricht man davon erst natürlich nach 3 Monaten, wenn 3 aufeinanderfolgende Zyklen ohne Blutung sind, spricht man von einer sekundären Amenorrhoe. Es gibt aber auch das Pendant für den jüngeren Jahrgang, also quasi für die Pubertät, wenn da die erste Blutung zu spät eintritt, also nach dem 16. Lebensjahr auch ganz wesentlich. Und ja, wir haben gerade halt in den gewichtsbetonten Sportarten ein Riesenthema. Da sieht man halt wieder, okay, das Gewicht hat einen wesentlichen Einfluss und der Körper muss halt einen gewissen Körperfettanteil haben, also um überhaupt die erste Menstruation auslösen zu können oder das sicherzustellen, weil das so die Notreserven sind, weil der Körper einer Frau dazu ausgelegt ist, biologisch potenziell eine Schwangerschaft zu versorgen und dafür brauchst du diese Reserven. Deswegen ist es definitiv ein Riesenwarnsignal. Zwangsläufig kann man nicht sagen, dass jede Menstruationsblutung ein Beweis dafür ist, dass auch ein Eisprung stattgefunden hat. Also es ist nicht nur die Menstruation an sich, die wichtig ist, es ist eigentlich der Eisprung, der viel relevanter ist. Den können wir natürlich ein bisschen schwieriger wahrnehmen, da müssen wir ein bisschen mehr investieren. Und das ist, glaube ich, das, was die Sportlerinnen vor allem überlegen sollten, wenn sie zyklusgerecht trainieren wollen, dass sie sich wirklich mal mit ihrem Zyklus auseinandersetzen und sich mal mit dem Thema Temperaturmessung und Zervixschleimanalyse, also symptothermale Methode auseinandersetzen. Was ja auch viel damit zu tun hat, sich mit dem eigenen Körper nochmal dringlich auseinanderzusetzen und da keine Scheu vorzuhaben.
Wenn wir da jetzt mal ein bisschen mehr noch in die Praxis reingehen, wie könnte das aussehen, wenn da ein Training auf den Zyklus abgestimmt wird?
Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister und da bin ich wieder bei dem Thema Schema F gibt es nicht, aber wir haben eine Theorie, eine Trainingstheorie, die wir für uns nutzen können und dann müssen wir es ausprobieren, wie funktioniert das. Das heißt also auch da nicht wieder alle über einen Kamm scheren. Aber was wir halt wissen, Östrogen ist anabol. Und Östrogen ist das dominante Hormon in der Follikelphase. Das ist die erste Phase. Nach der Menstruation startet die Follikelreifung. Und Menstruation zählt auch noch in die Follikelphase rein. Ich ändere das immer gerne fürs Training ab, das erkläre ich gleich. Dann haben wir den Eisprung. Das ist in Anführungszeichen die Mitte des Menstruationszyklus. Wenn wir jetzt hier ins Lehrbuch gucken und sagen 28 Tage, dann ist es ganz nett, wenn die Mitte ist jetzt der 14. Tag. Das ist aber auch nicht die Regel für alle, auch ganz, ganz wichtig. Also deswegen kann potenziell auch eine Schwangerschaft in der Menstruationszeit passieren, wenn der Eisprung früher stattfindet. Nur das als Side-Fact. Das heißt, ab dem Eisprung wechselt dann Östrogen mit Progesteron ab. Progesteron ist dann das dominierende Hormon, was eher katabol, also muskelhemmend und abbauend wirkt, in Anführungszeichen. Und das ist so ein bisschen die herausfordernde Phase. Das ist die, wo wir mit einem linearen Trainingsplan gerne mal einiges kaputt machen können, potenziell, weil es vor allem da in dieser zweiten Phase darum geht, dass Progesteron gut und ausreichend produziert werden kann. Und es steht halt immer im Wechselverhältnis zu Cortisol. Und Cortisol ist ein Stresshormon. Und wenn ich jetzt zu viel Trainingsstress reingebe, zum Beispiel, meistens aber multifaktoriell, dann führt es dazu, dass Cortisol mehr wird und Progesteron weniger wird. Dementsprechend die Ermüdung natürlich höher ist. Viele merken aber auch in der zweiten Zyklusphase, dass Muskelkater länger braucht, wieder davon zu regenerieren vom Muskelkater, auch ein wesentlicher Faktor. Und grundsätzlich dürfen wir uns halt auch vorstellen, okay, Eisprung heißt, der Körper bereitet po sich potenziell auf eine Schwangerschaft vor. Unabhängig davon, ob das jetzt mein persönliches Ziel ist, ist einfach so. Dementsprechend fließt da auch sehr viel Energie rein, was wiederum sich darin äußert, dass Heißhunger gerne in der zweiten Zyklusphase vorliegt, weil, da sind wir auch wieder nicht linear, wir haben nicht immer den gleichen Bedarf. Also wir haben erstens mehr Energie wird benötigt, zudem steigt die Körpertemperatur, dafür brauchen wir auch mehr Energie. Das heißt, letztendlich kann das ein Plus von 100 bis 300 Kilokalorien mehr sein pro Tag, die eine Frau unabhängig jetzt vom Sport benötigt. Das kommt natürlich dann noch on top. Und dementsprechend ist das halt so ein bisschen eine herausfordernde Phase, die zweite Zyklusphase. Dann haben wir noch so ein bisschen die prämenstruelle Phase. Das ist so das Ende des Zyklus, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Da fallen dann Progesteron und Östrogen und da nehmen dann vor allem Frauen auch vermehrt das Thema PMS wahr, also prämenstruelles Syndrom. Das ist ein Riesenkomplex an Symptomen von Kopfschmerzen bis Müdigkeit, Übelkeit, Stimmungsschwankungen. Das ist ein Riesenportporium, Konzentrationsschwäche. Und das sind dann halt so die Herausforderungen. Und ich mache das fürs Training dann immer so, dass ich gerne die prämenstruelle Phase und die Menstruation zusammenfasse, die für mich dann ans Ende kommt, weil wenn man es genau nimmt, ist die Menstruation eigentlich das Ende. Wir stellen es halt nur an den Anfang, weil das ist das, was wir easy von außen als Maßstab nehmen können, um zu sagen, hey, das ist Tag 1. Das ist auch noch ein Faktor. Das wissen auch nicht immer alle, wann ist überhaupt Tag 1? Wie mache ich das überhaupt? Wie zähle ich das? Aber die zwei fasse ich zusammen und sage, das ist so ein bisschen die herausfordernde Phase und da können wir auch gerne so eine Deload-Phase einbauen. Das heißt, ich sage immer Follikelphase, klammer die Menstruation in dem Moment aus. Ist die Aufbauphase. Hier nutzen wir Östrogen, ja. Und ab dem Eisprung, deswegen müssen wir den im besten Fall bestimmen, kommen wir in die Erhaltungsphase. Das heißt, dass wir das, was wir vorher aufgebaut haben, jetzt nicht zunichte machen wollen. Und da muss man halt schauen, welche Intensitäten brauchen die Athletinnen. Und hier kann man, was für viele funktioniert, viel über Grundlage gehen und die Intensität rauszunehmen und auch einfach die Wiederholung. Ganz wichtig, aber auch richtig gut versorgen in dem Moment, damit wir da auch den Stressfaktor Mangelernährung schon mal rausnehmen können. Und in der ersten Phase regeneriere ich auch schneller, also kann ich höhere Intensitäten in der Regel leisten, brauche in Anführungszeichen weniger Regeneration und kann mehr Wiederholungen davon machen. Das heißt, da kann ich halt mehr in die Intensität gehen. Beim Laufen sind es halt Intervalle, beim Krafttraining macht es natürlich auch Sinn, da zu sagen, okay, ich gehe auf mehr Gewichte und mehr Wiederholungen und gucke, dass ich da in den Aufbau, Muskelaufbau gehe. Und in der zweiten Phase, also der Lutealphase, alles bis zur Prämenstruation, gehe ich dann in die Erhaltung, beziehungsweise nehme ich fast die Lutealphase immer so ein bisschen individuell, weil wir haben trotz Progesteron auch immer noch den Faktor, dass Östrogen da schon noch eine Rolle spielt, aber individuell unterschiedlich bei den Athletinnen. Das heißt, dass ich in der Lutealphase potenziell auch noch aufbauend arbeiten kann, aber vor allem jetzt wieder das Ende habe, wo ich sensibel bin. Das heißt, prämenstruelle Phase, so eine Woche vor Menstruation bis die ersten Tage in der Menstruation, da gehe ich vor allem dann in den Regenerationsmodus. Und der sieht halt dann individuell unterschiedlich bei den Athletinnen aus. Aber das betrifft halt auch den Alltag, da mal ein bisschen rauszunehmen, weil potenziell der Körper da auch sagt, Ruhe, Rückzug, Reflexion. Also das ist die Ruhe- und Rückzug- und Reflexionsphase, weil der Körper da halt einfach damit beschäftigt ist, halt auch gerade Entzündungsprozesse sind im Körper durch den Abbau, durch die Abblutung. Das müssen wir irgendwo auch mal verstehen und annehmen. Und ja, wir wollen gleichberechtigt sein und wir wollen da gleich funktionieren. Aber wir schaffen halt nur Gleichberechtigung, wenn wir auch die individuellen Voraussetzungen mit einbeziehen und nicht alle über einen Kamm scheren, wenn wir jetzt davon sprechen.
Wir haben uns vorher auch gefragt, wenn sich jetzt zum Beispiel auch Frauen ewig lang zum Beispiel auf ein großes Event hinarbeiten, zum Beispiel Leichtathletik-WM, und dann fällt halt die PMS genau in den Zeitraum und da kommen halt viele Nebenwirkungen. Was gibt es da für Möglichkeiten, was du ihnen rätst?
Na, grundsätzlich wäre das Ziel, mit zyklusgerechtem Training die Frauen beschwerdefrei zu bekommen. Dann haben wir erstmal das Problem nicht. Da müssen wir aber erst hinkommen. Und das ist immer so eine typische Frage, was ist, wenn der Wettkampf in die PMS-Phase oder die Menstruationsphase fällt? Bei der PMS-Phase grundsätzlich, ne, wäre das Ziel, dass es nicht der Fall ist. Das wäre so das, wo wir hinwollen. Und bei der Menstruation wollen wir eigentlich auch dahin kommen, dass sie beschwerdefrei ist. Dann ist es auch kein Problem, weil auf der anderen Seite, was ganz wenigen bewusst ist, in der Menstruationsphase sind wir Männern am ähnlichsten, weil Östrogen und Progesteron am niedrigsten sind. Das heißt, dass das ein Moment ist, wo wir absolute Höchstleistung vollbringen können. Weil wir haben trotzdem immer noch den Faktor Testosteron, den wir auch, ein wesentliches Hormon, das wir auch in unserem Körper haben, wo wir dann von profitieren. Es hat aber viel mehr auch damit zu tun, okay, wie ist meine Einstellung? Also, was bedeutet das für mich, wenn der Wettkampf auf die Menstruationsphase fällt oder die PMS-Phase? Wie geht es mir? Wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich jetzt in dem Moment als Trainerin meine Athletin dahin bestärken, dass sie da vielleicht auch stark und offen und positiv reingehen kann, weil mein Ziel in dem Moment halt auch ist, oder langfristig auch immer das Ziel ist, so ein bisschen dieses Negative von dem Thema Menstruation und PMS-Phase rauszunehmen. Schaffe ich natürlich langfristig, wenn ich das alles reduziere und da keine Beschwerden mehr entstehen. Aber deswegen spielt da für mich ganz viel der Kopf mit rein. Spielt aber auch mit rein, dass die Athletinnen ein Produkt haben, was sie absichert, weil natürlich da bei vielen auch die Angst besteht, dass sie auslaufen, was natürlich ein Faktor ist, wo dann auch immer die Diskussion gibt mit den weißen Sporthosen, warum müssen die sein für Frauen. Das ist halt auch ein wesentlicher Faktor und sie auch einfach darin zu bestärken, hey, du kannst heute eine Höchstleistung vollbringen, aber es ist auch vollkommen okay, wenn es halt nicht so gut lief, dann hast du auch eine Erklärung für dich, auch einfach da ein bisschen genügsamer mit sich selber zu sein. Und deswegen störe ich mich auch so ein bisschen daran, dass das medial so viel gespielt wurde, dass der Menstruationszyklus da wieder als Problem dargestellt wird. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich finde es großartig, wenn Sportlerinnen sich äußern. Das sollen sie bitte auch tun. Sie sollen über die Menstruation sprechen und über den Menstruationszyklus und dass wir zyklusgerechtes Training brauchen, dass es Normalität werden soll. Aber ich tue mich schwer damit, wenn das Einzige ist, was dann medial wieder ausgespielt wird und große Überschriften schafft, die Menstruation war jetzt wieder daran schuld. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Mhm. Und das wäre so ein bisschen auch mein Wunsch, dass wir da wegkommen und dass zyklusgerechtes Training da halt auch der Weg hin ist.
Ich finde also, was mir jetzt vor allem bewusst geworden ist, du hast es erstens richtig toll erklärt, verständlich erklärt, aber man merkt auch, dass es ja dann schon auch eine sehr intime Reise ist, also das zyklusgerechte Training, und dass da sehr, sehr viel dazugehört, was auch preisgegeben werden muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja wiederum auch viele Barrieren mit sich bringt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sehr wichtiger Punkt. Das ist mir auch immer ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, wo ich auch wieder auf der anderen Seite finde, so ein bisschen im Systemsport spannen wir da vielleicht auch das Pferd wieder falsch herum auf, weil wir jetzt gerade ganz viel darauf pochen, okay, wir brauchen das in den TrainerInnen-Weiterbildung. Ja, brauchen wir, aber wie du sagst, es ist ein sehr intimes Thema und es ist die Athletin, die entscheidet, mit wem möchte ich darüber reden, was möchte ich darüber preisgeben und wie sehr möchte ich das in mein Training integrieren. Von daher wäre es mir oder mein größter Wunsch ist, dass wir viel mehr dafür tun, dass die Athletinnen das Wissen zuerst bekommen. Weil ich kann als Trainer oder Trainerin machen, was ich möchte. Wenn meine Athletin da steht, die hat selber keine Ahnung davon. Und je weniger Wissen sie hat, da kommen wir wieder zum Anfang, was ich ja selber auch gesagt habe mit introvertiert und extrovertiert. Wenn ich selber kein Wissen habe, dann fühle ich mich selber auch nicht mächtig und dann haben wir eine Machtverschiebung in meinen Augen auch, ne? Weil das kann natürlich, und wir sind im Sport und es gibt Gewalt im Sport und das ist das, was wir auch verhindern wollen, und dementsprechend wäre es mein größtes Anliegen, da mündige Athletinnen zu haben und ihnen das Wissen zuerst in die Hand zu geben, dann dürfen sie frei entscheiden, mit wem sie was darüber kommunizieren wollen und wer das zu wissen hat. Und gleichzeitig bräuchten wir langfristig auch einfach mehr Trainerinnen. Weil selbst wenn der Trainer noch so aufgeschlossen ist und noch so fürsorglich, es gibt halt einfach das Thema, dass manche Athletinnen das nicht wollen. Sie wollen mit jemandem sprechen, die es selber erfahren hat, die es selber durchlebt und fühlen sich dann einfach besser verstanden. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und wenn ich Weiterbildung gebe, gerade bei TrainerInnen, das ist mir ein großes Anliegen, das immer noch mal zu unterstreichen und ganz klar zu machen, ey, die Athletin ist die Entscheiderin und ihr müsst damit leben, wie viel sie zulässt. Und ich kann nur so gut arbeiten, wie meine Athletin hier halt auch, oder ich kann nur gut arbeiten, wenn ich da auch die Grenzen wahre am Ende des Tages.
Wir müssen nochmal kurz zurück in die Praxis gehen. Wie stark beeinflusst da auch Thema Ernährung und Thema Schlaf und vielleicht auch Alltagsstress so den Zyklus und damit auch die Leistungsfähigkeit?
Total. Ich habe es ja schon mal gesagt, also die Hormongesundheit oder die Hormone sind super sensibel, das Hormonsystem, und die haben dann wesentlichen Einfluss. Gerade das Thema Ernährung ist ja ein Riesenthema, was unter dem Stichwort Red S, also relatives Energiedefizitsyndrom, natürlich für alle Geschlechter gilt, aber natürlich ein größerer Anteil halt vor allem auch Athletinnen betroffen sind von. Und das ist ja ein Symptomkomplex, der umfassend ist, der sämtliche Körperfunktionen mit einschließt, und dementsprechend ja, geht es da wieder darum, die Balance zu finden. Und deswegen, wenn ich Athletin coache, dann heißt es auch wieder dieses Thema tiefere Einblicke. Ich habe einen riesen Einblick in das Leben meiner Coaches, Athletinnen, Klientinnen, und habe manchmal das Gefühl, ich lebe halt dann auch andere Leben mit, weil es für mich halt super relevant ist, da möglichst viel zu wissen. Also wie ist der Alltagsstress, also auch Terminplanung etc. Spielt eine wichtige Rolle für mich, weil ich auf den Alltagsstress jetzt nicht zusätzlich Trainingsstress geben möchte und dann kippt das System. Und genauso bin ich da auch super kleinlich, was das Thema Ernährung betrifft, und da auch mal sicherzustellen, weil das ist auch immer so ein wesentlicher Faktor. Es gibt ja auch diesen Begriff zyklusgerechte Ernährung. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie zyklusgerechtes Training. Wir spannen jetzt bitte nicht das Pferd von hinten auf, sondern es ist die Spitze des Eisbergs. Die meisten müssen erstmal damit anfangen, dass sie erstmal verstehen müssen, es gibt einen Grundumsatz und einen Leistungsumsatz. Es gibt Schwankungen über den Zyklus hinweg, dass wir da mehr Bedarf haben, und viele scheitern einfach daran, und das ist auch die Ursache vieler Zyklusstörungen, dass sie einfach zu wenig essen. Dass da falsche Vorstellungen bestehen in den Köpfen, wie viel da ausreichend ist. Und ja, ich würde fast sagen, aus meiner Erfahrung heraus, seitdem ich auch den Verein gegründet habe, ist mir eigentlich noch keine Athletin über den Weg gelaufen, die nicht ein Thema mit Ernährung hat. Potenziell kann man die eigentlich alle in eine Vorstufe einer Essstörung oder hatten mal eine Essstörung oder haben ein restriktives Essverhalten einstufen. Und deswegen Female Athlete Triad ist ja weiterentwickelt worden zu Red S, was Sinn ergibt, weil Female Athlete Triad bildet ja nur das Endstadium ab. Also, dass die Menstruation inzwischen schon ausgeblieben ist, das ist Endstadium, und dass es daraus halt eine Osteoporose im schlimmsten Fall entwickelt hat. Und das aufgrund von Übertraining und zu wenig Energiezufuhr. Und dann spricht man halt nicht von den anderen endokrinen Drüsen, die dann auch mit reinspielen, also anderen endokrinen Organen, die auch betroffen sind. Das sind meistens die Nebenniere, die Schilddrüse und ja, oft auch Insulin, das Thema Insulin, also Bauchspeicheldrüse, Blutzuckermanagement etc. Das
sind auf jeden Fall einige Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich möchte tatsächlich aber noch über eine andere Sache mit dir sprechen. Du hast es jetzt eben schon kurz angedeutet, dein Laufverein, dein Frauenlaufverein, den du gegründet hast. Eine tolle Sache auf jeden Fall, und vor allem, wenn man sich so ein bisschen in das Thema einliest, ist es auch eine schöne Geschichte, wie ich finde, auf die du sicherlich auch sehr stolz bist. Wie kam es denn zu dieser Idee, dass du sagst, du gründest einen Frauenverein, wo man sagt, okay, man trainiert, man läuft mit dem Zyklus, nicht gegen ihn. Gab es sowas einfach noch nicht? Hast du gesagt, das braucht es jetzt? Wie ist diese Initiative entstanden?
Das gab es auf jeden Fall noch nicht. Die Initiative ist eigentlich auch daraus entstanden, dass ich neben dem Faktor, dass ich meine eigene Geschichte halt aufarbeiten wollte, zu dem Zeitpunkt schon ein Projekt hatte, wo ich 12 Frauen auf den Halbmarathon in Berlin vorbereiten durfte. Das waren relativ schnell 30. Und nach diesem Halbmarathon habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte da irgendwie mehr draus machen, weil ich gemerkt habe, okay, die Bedürfnisse sind andere, gepaart mit meiner eigenen Geschichte. Und dann wollte ich dem Ganzen längerfristig dann auch einen Rahmen bieten. Und in Bezug auf den Sport hat sich dann für mich sinnig ergeben, dass ein Verein vielleicht nicht die blödste Idee ist, weil ich ja auch ins System rein wollte, also ins System Sport, auch Leistungs- und Breitensport. Dementsprechend war dann für mich die Lösung, okay, ich gründe jetzt den ersten Laufsportverein mit zyklusgerechtem Training in Deutschland, auch als Statement auf der anderen Seite. Es hatte natürlich viele Faktoren, die da reingespielt haben, und einfach auch die Möglichkeit zu haben, das zyklusgerechte Training einfach niedrigschwelliger zugänglich zu machen, weil ihr habt ja gehört, es ist super umfangreich, super intensiv für so ein Coaching, muss irgendwo auch bezahlt werden. Es hat auch mit finanziellen Mitteln zu tun. Deswegen ist das für mich so eine Möglichkeit gewesen. Und auch einfach mal zu sagen, hey Leute, es ist wichtig. Das haben wir im deutschen Sport noch nicht.
Und es ist
Vielleicht
möglich,
solltet
ne?
ihr damit, es ist möglich und vielleicht solltet ihr euch damit mal beschäftigen.
Fierce Run Force heißt euer Laufverein oder dein Laufverein. Was hat es auch symbolisch für eine Bedeutung, der Name?
Fierce ist ein Wort, das man gar nicht so richtig im Deutschen übersetzen kann, aber steht sehr viel für Frauen, fürs kämpferische Sein, für, ja, sag ich mal, auch so ein bisschen Aktivismus, für sich nicht unterkriegen lassen. Dinge, ja, eigentlich beschreibst du auch so ein bisschen so, wie ich vielleicht bin. und Force ist natürlich halt die Gemeinschaft. Deswegen, ja, fand ich dieses Wort einfach großartig, aber ich finde es auch immer wieder witzig, wenn wir auf Sportveranstaltungen sind, was aus diesem Namen gerne gemacht wird.
Wieso?
Weil nicht
Was passiert
alle
da?
wissen, wie man das ausspricht. Und da hat man
Ach
schon die
so.
witzigsten Kreationen an Namen, weil sie erstmal überfordert sind, wie spricht man jetzt Fiersch aus?
Ist wie mit deinem Nachnamen, gell?
Ist wie mit meinem Nachnamen, genau. Ja, wir müssen jetzt aber nicht über meinen Nachnamen sprechen. Genau. Vielleicht so ein bisschen. Hast du auch die Möglichkeit, so ein bisschen Werbung zu machen, natürlich. Was würdest du denn sagen? Was macht euch denn so besonders im Endeffekt?
Letztendlich neben dem Training, was wir anbieten, was zyklusgerecht ist, vor allem auch die Gemeinschaft, den Austausch, dass wir halt auch total offen darüber sprechen können, über den Menstruationszyklus. Das ist natürlich ein anderes Umfeld, wenn du ein reines Flinterumfeld hast, und da offen zu sprechen und dass es ganz normal bei uns ist, dass jedes Mal der Zyklustag abgefragt wird und dadurch halt auch viele Hemmschwellen gar nicht da sind. Viele Dinge einfach auch kein Tabu sind, die halt auch über den Menstruationszyklus hinausgehen, auch was so Gesundheitsthemen betrifft und dadurch halt viel zur Sprache kommt. Deswegen habe ich in der Vergangenheit auch mal versucht, verschiedenste Formate irgendwie zu machen. Ich habe ja eine ganze Zeit lang so ein Talk-Format auch gemacht, wo wir über Themen gesprochen haben, die gerade die Einzelpersonen im Verein betreffen, um einfach auch zu sagen, hey, du bist damit nicht alleine. Und das ist halt auch ein großartiges, gegenseitiges Bestärken. Und das ist so die Hauptidee dahinter. Und ich möchte einfach auch dadurch bewirken, dass wir mehr Gesundheit haben, gerade für Frauen im Sport, weil der Sport für die Frauen nicht mehr zur Maßregelung dienen soll, sondern er soll dazu dienen, sie zu stärken und sie gesund durchs Leben zu tragen und bis ins Ende vor allem auch gesundes Leben zu bestreiten, weil auch da haben die Hormone einen wesentlichen Einfluss und wir haben das Risiko, dass wir einfach eine höhere Osteoporose-Erkrankungsmöglichkeit haben. Und je mehr wir dagegen tun und je früher wir uns damit beschäftigen und auch je früher wir Sport für uns zugänglich machen, desto wichtiger ist es und es ist letztendlich immer noch so, dass es für Frauen eine größere Herausforderung ist, gerade im Hobbysport, den Sport für sich zu priorisieren.
Aber man kann schon sagen, so im Endeffekt, Fierce Run Force ist mehr als nur Laufen. Da kommt so viel noch dazu. Und es ist für euch wahrscheinlich auch einfach so eine Art, ja, Austauschplattform, wo man auch vielleicht voneinander lernen kann, ne?
Auf jeden Fall, definitiv hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
Dankeschön. Wie viele Mitglieder habt ihr denn im Verein? Also wie viele Frauen sind aktuell dabei?
Wir haben so 30 Mitgliederinnen.
Und wie managst du das jetzt, wenn du jetzt in die Berge gezogen bist? Also gibt es dann einen neuen Laufverein in den Bergen? Oder ich glaube, es war davor in Berlin, hast du gemeint?
Genau, der Verein ist noch in Berlin und wir sind ja recht modern und deswegen sehr digital auch aufgestellt und wir haben vorher auch schon ganz viel über digitale Tools organisiert und Meetings größtenteils auch via Zoom gehalten. Von daher versuchen wir auch da so ein bisschen innovativer zu sein als die regulären Vereine. Haben teilweise auch ein Training in der Woche, was eh online auch stattfindet, also unseren Montag, der Movement Monday, wo wir alles rund um Eigenkörpergewicht, Kräftigung,
Movement.
Mobilisation etc. machen. Und klar, mittwochs das Training habe ich abgegeben an eine großartige Freundin und Kollegin, die das jetzt inzwischen übernommen hat, liebe Maxi. Dann haben wir gerade pausiert es ein bisschen, aber sonst eigentlich immer auch noch Krafttraining zusätzlich, zweimal im Monat, was auch nochmal wesentlich total wichtig ist für alle. Also für jede Frau, die läuft oder Sport macht, sollte Krafttraining immer dazugehören. Im Leistungssport ist das natürlich so ein typisches Ding, die wissen das in der Regel auch, Aber im Hobbysport wissen die wenigsten, dass das Krafttraining halt einfach das ist, was auch für uns die Osteoporoseprävention bedeutet.
Jetzt vielleicht noch eine Frage dazu. Ich meine, es ist ein Frauenlaufverein. Wie nehmen denn Männer das ganze Thema wahr? Gerade wenn ihr jetzt vielleicht auch unterwegs seid oder auch auf Männergruppen trefft. Wie hast du das bisher so eingeschätzt? Was habt ihr da auch so für Rückmeldungen von Männern bekommen?
Ich kann mal eine Anekdote erzählen. Und zwar, meine erste Podcast-Aufnahme war auch mit zwei männlichen Podcast-Hosts. Und das Erste, was sie mich gefragt haben in diesem Podcast, und da war ich erstmal so, hä? Ja, warum wir das denn machen? Das wäre ja irgendwie unfair. Warum macht man das jetzt nur für Frauen? Da dachte ich mir so, warum habt ihr mich dann überhaupt eingeladen, wenn ihr das noch nicht reflektiert habt? Genau, also
Da haben wir
klar,
uns ein
die.
bisschen besser vorbereitet, glaube ich.
Ja, ihr habt euch sehr gut vorbereitet. Das ist halt so dieses Thema, warum wird das direkt hinterfragt? Wir sollten vorher überfragen, warum gab es es bisher noch nicht, weil wir sind halt das Geschlecht, was halt in der Regel halt nicht diese Räume hat. Und deswegen schaffen wir diese Räume, damit wir halt gewisse Dinge ja, ermöglichen können und dafür uns auch einen Safe Space in einer gewissen Art und Weise haben. Und die Reaktionen sind super unterschiedlich. Total. Ich habe jetzt auch gerade im September war ich in Berlin beim Leichtathletikverband und war so super gespannt, wie so die Reaktionen sein werden, weil auch da wissen wir ja, in Trainern, Weiterbildung sind ja auch, ist meistens so 10 zu 90% Geschlechterverteilung, also die 10% sind meistens die Trainerinnen. Und ich war so, huh, okay, ich bin jetzt mal skeptisch, mal gucken, wie es heute so ablaufen wird. Und weil ich eine Erfahrung gemacht habe zu Anfang meiner Selbstständigkeit, die da nicht so erquicklich war. Und ich war so, okay, jetzt bin ich total gespannt. Und ich war sehr positiv überrascht. Es war super offen. Sie waren alle unfassbar wissbegierig, super sensibel. Und da denke ich mir dann, okay, es hat sich doch was getan. Weil manchmal bin ich so ein bisschen skeptisch und frage mich mal so, wie weit sind wir denn schon so? Wie bewege ich mich eigentlich in meiner Bubble und habe so eine Illusion, in der ich mich bewege, wo ich denke, so, ja, sind alle sind ja schon super aufgeklärt, das ist ja vollkommen normal für alle. Aber das hat mir eigentlich nochmal bewiesen, okay, wir kommen da Schritte voran, es wird sensibler, aber trotzdem haben wir halt immer noch solche lapidaren Sachen wie, hast du deine Tage? Müssen wir eigentlich heute nicht mehr sagen, ne?
Vor allem, es hat dann mit den Männern auch rein gar nichts zu tun. Man nimmt denen ja nichts weg. Im Prinzip haben die ja gar keinen Grund, sich da einzumischen oder sich da irgendwie in irgendeiner Weise überhaupt drüber aufregen oder echauffieren zu können. Muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, ganz wichtig. Plus, eigentlich ist es auch ein Benefit, weil wenn wir den Menstruationszyklus besser verstehen, also erstens wären wir ohne den hier alle nicht auf der Welt, dann hat es auch einen positiven Effekt auf die eigene Beziehung.
Richtig. So, liebe Steffi, jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Jetzt der letzte Block. Ja, da ist immer so ein bisschen schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen. Jetzt wollen wir am Ende noch ein bisschen allgemein auf das Thema Frauengesundheit blicken. Vielleicht mal, ja, kleiner Blick auf die Realität hier in Deutschland. Wo denkst du, stehen wir hier in puncto Frauengesundheit?
Da ist noch viel Luft nach oben.
Okay, bisschen mehr darfst du gerne noch ausführen. Was denkst du, was muss da noch gemacht werden?
Ja, ganz viel. Wir brauchen definitiv mehr Forschung. Wir müssen dahin kommen, dass zyklusgerechtes Training zur Normalität wird, dass sämtliche Frauenthemen ein Thema sind und dass wir die nicht wegdiskutieren dürfen und das auch auf politischer Ebene nicht passieren darf, dass Selbstbestimmung unfassbar wichtig ist und das schaffen wir durch Aufklärung und vielleicht auch gewisse Gesetze, die abgeschafft werden. Ich würde schön finden, wenn das jetzt so ein bisschen der Startschuss ist, dass wir jetzt da drauf aufbauen und hoffentlich nicht das Ganze wieder in die andere Richtung kippt, weil ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl habe, okay, wir kommen gerade an einen Punkt, wo super viel Potenzial ist und dass wir da ganz viel Luft nach oben haben und dementsprechend, ja, sollten wir das zur Normalität machen.
In der Hoffnung, dass es jetzt nicht zu sehr ausartet, aber was würdest du dir von Trainern, Sportvereinen, Schulen und vielleicht auch von der Politik wünschen?
Dass das Wissen einfach viel früher an die Mädchen und Athletinnen und Frauen gebracht wird.
Aber gibt es irgendwas, was sich politisch bei oder wo du findest, was sich politisch wirklich noch ändern muss?
Ja, es gibt ganz viel. Wir brauchen vor allem einfach, also wenn wir es auf die Forschung beziehen, brauchen wir mehr Forschungsgelder, brauchen vielleicht auch einfach Fördermittel für Schulen, Vereine etc., dass solche Sachen ermöglicht werden können. Wir dürfen auch darüber nachdenken, dass das Gesundheitssystem vielleicht irgendwo ein bisschen frauenfreundlicher wird, weil wir haben schon eine Gender Gap und wenn wir dann auch noch zusätzlich Geld in unsere da rein investieren müssen, damit wir überhaupt gesund sind, weil wir, klar, wir leben zwar länger, aber wir leben auch davon 10 bis 15 Jahre mehr in Krankheit. Also dann bringt uns das am Ende des Tages auch nichts. Also da ist sehr viel Potenzial nach oben und ja, auch das Thema Endometriose, es muss halt irgendwo da auch politisch was getan werden, dass das auf die Agenda kommt und dass da Veränderungen stattfinden und dass wir da Forschung anstoßen, damit das nicht so lange Leidenswege sind. Und im besten Falle wäre es natürlich großartig, wenn das, was ich mache, Teil des Gesundheitssystems wird und finanziert wird, damit es halt zugänglicher wird. Aktuell ist es eine Privatleistung und es ist ein Privileg, wenn man sich das leisten kann.
Wenn du 5 Jahre in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für den Sport im Allgemeinen?
Dass wir vielleicht nicht nur diese Genderparität bei Olympia schaffen, sondern auch auf allen anderen Ebenen.
Und zum Abschluss, wenn eine Zuhörerin heute sagt, ich möchte ab morgen zyklusgerechter trainieren, was sagst du, womit sollte sie am besten anfangen?
Erstmal herausfinden, wo ihre Zyklusgesundheit steht, also ob ihr Zyklus gesund ist. Und da erstmal reingehen, bevor ich irgendwo mit dem Training anfange.
Das ist doch ein guter Tipp zum Abschluss. Wir sind am Ende angekommen dieser Podcast-Special-Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe währenddessen wirklich echt gespannt zugehört. Also es war zum Teil so ein guter Mix aus Fachvortrag, aber auch echt spannendem Gespräch. Deswegen, liebe Steffi, schön, dass du da warst. Und ich kann dir auf jeden Fall eine Sache widerspiegeln. Man merkt, dass du für dieses Thema brennst. Man merkt, dass du sehr viel Expertise mitbringst. Also echt, ich finde es sehr schön, was du aufgebaut hast, auf welcher Reise du dich befindest. Und wir hoffen auch sehr, dass diese Reise noch weitergeht und dass ja auch viele davon profitieren. Und wir haben auf jeden Fall heute gemerkt, dass es ein sehr, sehr stark intimes Thema ist und ein wichtiges Thema, was weiter nach vorne gepusht werden muss. Deswegen finde ich schön, dass du mit dem Thema Frauengesundheit, mit dem Thema zyklusgerechtes Training bei uns im Beyond Sports Kosmos jetzt vertreten bist. Also vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Auch schön, dass ihr Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen heute auch wieder am Start wart. Vielen lieben Dank, liebe Steffi. Die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Danke. Ich möchte auf jeden Fall hinterlassen, dass der Sport für mich bedeutet, im Flow zu laufen. Das heißt, mit dem Körper zu arbeiten, nicht gegen ihn zu arbeiten und nicht über meinen Zyklus hinwegzugehen oder meine Menstruation, um da irgendwo besondere Leistungen mit zu schaffen. Denn wenn ich mal auf meinen Körper höre und mit ihm arbeite und nicht gegen ihn, dann bin ich mindestens genauso erfolgreich, als wenn ich immer sage, ich muss mehr machen, höher, schneller, weiter. Deswegen, lauf nicht gegen deinen Körper an, sondern lauf mit ihm und hör auf ihn. Du hast nur diesen einen Körper und er möchte dich bitte bis ans Ende deiner Tage begleiten. Und deswegen trainier ihn, mach ihn stark. Denn wir brauchen Strong over Skinny.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.